Podcasts machen voll Bock, ey.
Hallo und willkommen zur 32. Folge von Open Court, dem Podcast des FC Bayern Basketball, powered by BayWa. Heute zu Gast der Rekordspieler und ewige Topscorer des FC Bayern Basketball, Nihat Djedovic. Nihat beschreibt in dieser Folge, wie er sich über 2 Jahre unter anderem von einem Knorpelschaden zurück in den Kader kämpfte. Gibt zu, dass er ans Aufhören dachte, aber auch wie gut es sich zuletzt anfühlte, in den Playoffs gegen Chemnitz in der Schlussphase von Spiel 3 zum Matchwinner zu werden. Außerdem darf natürlich eine Vorschau auf die BBL-Halbfinals gegen die Telekom Baskets Bonn nicht fehlen. Apropos, das erste Spiel der Playoff-Serie gegen Bonn läuft am Samstag um 20.30 Uhr auf Magenta Sport und Sport 1. Viel Spaß. Heute zu Gast bei Open Court der Mann, wo ich mich seit Monaten frage, okay, wann setzen die denn endlich hier hin, dass ich mit dem sprechen kann? Mr. FC Bayern Basketball, Nihat Djedovic. Nihat, wie geht's dir?
Erstmal vielen Dank und ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir bin und mir geht's gut. Vielen Dank, in diesen Playoff-Zeiten ein bisschen müde, aber die Kraft ist noch im Tank.
Ihr habt heute trainiert, wir können das, glaube ich, erklären. Wir nehmen hier am Vatertag auf, während um uns rum, wahrscheinlich bei euch in der Isar, bei mir hier in Wolfsburg in den Parks, die Leute halt alles Mögliche machen außer Sport. Habt ihr heute schon trainiert? Wie war denn das Training?
Ja, wir haben trainiert. Wir traditionell trainieren wir jeden Feiertag und heute auch. Also ja, wir müssen uns vorbereiten für die Spiele gegen Bonn. Und ja, von dem Vatertag haben wir nicht viel, da wir uns vorbereiten müssen.
Gab es denn wenigstens zu Hause heute Morgen irgendwie ein kleines Präsent für den Papa?
Ja, gestern noch, direkt aus dem Kindergarten gab es Geschenke für den Papa und wie immer, die Kinder wissen, wovon es geht und wenn der Papa zum Training gehen muss, dann verstehen die es überhaupt nicht.
Ich muss auch immer erklären, warum Papa jetzt hier mal erstmal in sein Homeoffice geht und jetzt mal 2 Stunden weg ist, aber so ist es halt, wenn man arbeiten muss. Du sprichst es an, die Playoffs laufen. Ihr habt in der ersten Runde gegen Chemnitz gewonnen, Sweep 3-0. Und ich habe das dritte Spiel mir angeschaut und in den letzten 4 Minuten habe ich mir folgende Sachen notiert. Block Djedovic, Rebound Djedovic, Dreier Djedovic, Dreier Djedovic. Und das war eine knappe Partie und ich dachte, krass, wie lange habe ich das eigentlich nicht gesehen, dass Nihat Djedovic so Basketball spielt wie Nihat Djedovic? War das was Besonderes für dich, diese Schlussphase dann in diesem dritten Spiel?
Ja, wie du gesagt hast, diese Sequenz von 2-3 Minuten, glaube ich, die du ansprichst, war etwas, wo ich ja auch in der Defense und in der Offense im Spotlight war und ich habe das gut ausgenutzt, aber man muss auch sagen, dass es eine Zeit von harter Arbeit und vielen Verletzungsproblemen und dann kämpfst du dich da durch und hoffst, dass du irgendwann diesen Moment wieder erleben kannst, den ich in Chemnitz erlebt habe und da freust du dich riesig drauf, weil paar Monate vor den Spielen kennen wir sicherlich, dass ich auch Zweifel hatte, ob es jemand wieder passieren wird oder nicht, aber klar, ich bin glücklich und jetzt habe ich auch eine Verantwortung, dass ich so weitermachen muss.
Ja, genau das meine ich. Mit deiner Leinzeit reden wir natürlich noch ein bisschen genauer, aber während es passiert ist, so angesprochen, diese 2, 3, 4 Minuten, hast du da irgendwie im Hinterkopf das gehabt, dass das ja jetzt gerade passiert oder ist das alles so im Moment so am Fließen, am Laufen, dass du an gar nichts anderes gedacht hast als an das Spiel?
Nee, also in diesen Momenten denkst du nur von Offense bis zu Defense, also jeder Ball ist wichtig und du denkst und wechselst deine Umgebung, wie du dich bewegst. Also wenn du in der Offense bist, dann denkst du über Offense nach Defense, dann guckst du, was du machen kannst in der Defense. Am Ende, wenn du das so sagst, diese Sequenz, hört sich schon leicht an, aber es ist überhaupt nicht leicht.
Am Ende hast du dann noch diese Geste gemacht, schön die Hand am Ohr bei deinem zweiten Dreier, der ja im Endeffekt auch die Entscheidung war. Wo kam das her?
Ich glaube, das ist typisch ich. Wenn es von jemandem kommen muss, dann ist es von mir.
Jetzt, du hast deine Leidenszeit schon angesprochen. Ich habe hier einen O-Ton von Andrea Trinchieri, den ich gerne abspielen möchte an der Stelle.
You know, after 2 tragic years for his body, okay, he's trying to help the team every game is more rhythm for him. It's never easy for a player like him to don't play for 2 years and then be with the right rhythm on the court. But he was good. I hope that he's gonna help us a lot again.
Ja, das hoffen wir sicherlich alle. Und du hast schon ein paar Mal darüber gesprochen, jetzt über diese lange Zeit. Nimm doch die Fans nochmal mit. Was ist in diesen 2 Jahren passiert, dass du nicht so viel Basketball spielen konntest, wie du eigentlich wolltest?
Ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, von wo es kam und was sind die Gründe von meiner Verletzung. Also es war ein Mix aus allem. Ich kann mich nur erinnern, klar, die erste Verletzung, etwas am Knie, und dann hatte ich Probleme. Etwas hat mir Probleme gemacht beim Laufen und beim Spielen, und dann das war vor der Corona-Krise, und da bin ich auch nicht mehr zurückgekommen für die Bubble hier, dass wir in München gespielt haben. Die nächste Saison haben wir angefangen, alles war okay, und bis ich nicht dasselbe Gefühl in anderen Knie gespürt habe, dann habe ich mich auch versucht, durch die Schmerzen zu quälen, zu spielen, und dann musste ich im Nachhinein eine OP machen. Es war ein Knorpelschaden, und da musste ich wieder Pause machen. Und da kam ich zurück für die Playoffs, aber das war ohne Training, das war nur der Wille, nur da zu sein. Also das war überhaupt keine Vorbereitung vorher. Also direkt, kann man sagen, von den OP-Tisch direkt in die Playoffs. Und klar, und dann von dieser Saison an, habe ich versucht, meine Form zu finden, wie der Trainer es gesagt hat. Ist niemals leicht für einen Spieler, der aus einer MVP-Saison rausgeht und dann in die Verletzung direkt rein und dann in diesen ganzen Problem versucht zu schwimmen und dann sich irgendwo da zu suchen. Und es immer in meinem Hinterkopf war die Form, die ich hatte. Und ich wollte immer die Form wieder zurückhaben. Klar, wenn ich morgens aufwache, wollte ich wieder, dass ich der Alte bin, aber es war niemals Stand der Dinge. Ich glaube, jetzt dieser Weg, den ich gehe, ist der normale Weg. Also man muss sich von Tag zu Tag arbeiten, man muss da sein, und dann kommt dieser Moment wie in Chemnitz oder in den letzten paar Spielen, wo du das in Spielen entscheidest. Aber das ist richtig viel, viel harte Arbeit und viel, viel Geduld, und dann durch viele Tiefen zu gehen und dann hoffen, dass der Tag irgendwann irgendwie kommt.
Ja, du sprichst eine Sache an, glaube ich, die Leute, glaube ich, gar nicht so präsent haben. Weißt du, wenn du dir ein Bein brichst, dann weißt du, okay, nach 6 Wochen ist das alles wieder okay, dann muss ich zwar Reha machen und dann kann ich wieder voll Basketball spielen. Aber wenn man nicht wirklich weiß erst, okay, warum tut es eigentlich weh, dann kriegt man so eine Diagnose wie Knorpelschaden, was ja auch so war, ist ja einfach so eine Horror-Diagnose, wo man ja weiß, okay, so richtig viel kann man da eigentlich gar nicht machen. Und man sich dann mal rantasten muss. Und du hast angesprochen, du warst der Finals-MVP gegen Alba damals 2019, und dann passiert das. Hast du zwischendurch auch so ein bisschen vielleicht den Glauben zwischendurch auch schon mal verloren, dass es wieder auf dieses Level gehen kann?
Ich hab oft den Glauben verloren, und ich habe oft verschiedene Gedanken in meinem Kopf gehabt, und das ist wirklich schwer, weil du kämpfst wirklich mit dir selber und mit deiner Reputation, wie du früher warst. Das ist das Schwierigste, weil du in deinem Hinterkopf weißt du, was du warst, und da willst du auf dieses Niveau kommen, aber es geht nicht von 0 auf 100. Und je schneller das man kapiert, desto schneller es geht. Also es muss von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis man wieder auf 100 kommt und bis du wieder auf 100% angreifen kannst. Und das ist dieser Prozess, den ich gemacht habe. Dass es leicht war, es war nicht schwer. Es war nicht leicht, es war richtig schwer. Es waren viele Tränen da, viele Zweifel, viele Emotionen. Ich glaube, meine Familie kennt das am besten. Ich habe sehr viel gezweifelt, aber wie ich jetzt mit dieser Situation umgehe, ist, dass ich jeden Tag glücklich bin, dass ich auf dem Feld da sein kann. Ich gebe mein Maximum, das sage ich dem Trainer auch, ob es 2 Minuten ist oder 22 oder 40, egal. Für die Mannschaft bin ich immer da, weil für mich ist es eine Privilegie, dass ich auf dem Spielfeld sein kann. Und ob ich jetzt wieder auf mein Maximum komme, das liegt nicht in meinen Händen, aber ich bin mir zuversichtlich, wenn ich hart arbeite, dass ich da komme.
Ich glaube, das ist gar nicht so leicht, das zu akzeptieren oder dass man sagt, okay, also es kann sein, dass ich nicht mehr der Spieler werde, der ich mal war und dieses Level, wovon ich ja selbst, also man hält es ja selber zu so einem Standard, man sagt ja, also ich will ja, ich bin so gut, ich mache die und die Dinge und dann irgendwann vielleicht zu einem Punkt zu kommen, zu sagen, okay, egal was am Ende dabei rauskommt, ich spiele die Rolle, die ich spielen kann. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht.
Weißt du, wenn du dich gut fühlst, dann gehst du raus und spielst nur Basketball und versuchst dein bestes Basketball zu spielen. Aber wenn du Probleme hast, dann gehst du erst raus und fängst an, dich zu bewegen, dann siehst du, wie du dich bewegen kannst. Ob du jetzt auf 50%, 60, 70. Aber jetzt kann ich dir sagen, dass ich wieder rausgehe, habe keine Probleme und ich fühle mich gut. Und jetzt steigere ich mich. Ich habe den Willen und ich habe den Ehrgeiz. Ich weiß, was ich bieten kann. Und ich werde mit Gottes Hilfe auch auf diesen Punkt wieder ankommen, wo ich sagen kann, okay, das ist mein Maximum, den ich hatte.
Du hast schon deine Familie angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht einfach ist für die Family, wenn der Papa, der sich ja, wie gesagt, über eine ganz bestimmte Sache, über seinen Job definiert, was ja viel mit Leistung und Adrenalin und alles zu tun hat. Und wenn das auf einmal nicht da ist und du selber zweifelst, du hast Tränen angesprochen und doch gewisse depressive Phasen, wie schwer war das für deine Familie, dich da auszuhalten in dieser Zeit?
Es war schwer, klar. Die haben versucht, sicherlich mit anderen Dingen, mit zwei Kindern und mit anderen Sachen, die nicht mit Basketball zu tun haben, dass ich ein bisschen über das vergesse, aber du kannst das niemals vergessen, weil am Ende des Tages musst du zu diesem Training gehen, du musst zu diesem Spiel gehen und du musst verletzt spielen mit Problemen. Also das kann niemand für dich machen. Egal, was du außerhalb des Spielfelds machst, okay, du hast diese 2-3 Stunden Spaß mit den Kindern, mit Frau, bla bla. Aber du musst wieder zum Training gehen und du musst dich wieder quälen. Also, aber dann musst du durch. Ich meine, es gibt zwei Wege. Oder du gehst da durch und hoffst, dass es besser wird. Oder du sagst, guck, das ist nicht für mich, ich gehe an deine Seite und hör hier auf. Ich habe den schwierigen diesen schwierigeren Weg genommen, weil ich weiß, dass ich es schaffen werde. Ich bin stark im Kopf und ich glaube an mich und ich weiß, dass ich es schaffen werde. Am Ende, wenn ich es auch nicht schaffe, dann kann ich sagen, okay, ich habe alles gegeben.
Bist du jemand, der, wenn er nach Hause kam, nach einem Spiel, wo du einfach es nicht geschafft hast, das zu leisten, was du eigentlich dachtest, was du leisten könntest, willst du dann alleine sein? Willst du dann deine Lieben um dich rum haben? Wie gehst du damit um? Oder wie gingst du damit um?
Oh nein, ich bin einer, ich kann mich schnell ausschalten. Also wenn ich aus der Halle rausgehe, ich kann mich schnell ausschalten und dann, ich kann überhaupt nicht über Basketball nachdenken. Klar, wenn ich in die Halle komme, dann fokussiere ich mich auf die Halle. Das habe ich gelernt, weil wenn du es nach Hause, wenn du deine Probleme nach Hause nimmst, dann bringt es überhaupt nichts. Also das habe ich gelernt, dass ich nur, wenn ich aus die Halle rauskomme, wenn ich die Tür hier schließe, dann was hier war, bleibt hier. Also zu Hause ist zu Hause, also da habe ich keine Probleme. Aber wenn ich hier komme, dann fokussiere ich mich nur auf den Job hier.
Ich glaube, das würde vielen gut tun, in jedem Job das so zu machen. Ich glaube, viele übernehmen es leider doch mit nach Hause. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass als du zum Beispiel zu Hause saßt, als die Bubble im Audidome war, ich weiß nicht, hast du Spiele dann geguckt oder hast du dann wirklich gesagt, nee, ich will das auch alles gar nicht sehen, weil ich kann nicht partizipieren?
Da habe ich noch die Spiele geguckt und ich war hier auch im Audidome, da habe ich die Spiele geguckt, weil ich war fast da, die Bubble zu spielen, aber am Ende hat es doch nicht gereicht. Und ja, ich war da, ich war hier im Audidome, ich habe die Spiele. Aber mittlerweile, nachher, als die zweite Verletzung passiert ist mit dem Knorpelschaden, dann habe ich die Spiele fast alle auch nicht geguckt, weil ich weiß nicht, das hat mich, ich konnte 2-3 Minuten gucken, dann war ich nervös, hab an mir gemerkt, das bin ich nicht ich. Und dann habe ich das Fernsehen ausgeschaltet und habe überhaupt nicht geguckt. Also habe etwas anderes geguckt. National Geographic oder
so. Das ist auch keine schlechte Wahl, das stimmt. Manchmal, wenn du in der Halle warst, das hat mir der Andreas Burkhardt geschrieben, muss ich sagen. Der hat geschrieben, manchmal, wenn man dich in der Halle gesehen hat, wenn du nicht spielen konntest, hattest du so einen Blick, der irgendwie ja, in die Ferne schweifte, als ob du irgendwo an ganz andere Sachen gedacht hast. Ist das eine akkurate Beschreibung von Abu oder hat er sich das nur ausgedacht?
Oh ja, das haben mir viele Leute gesagt. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Wenn du so lange verletzt bist, dann ist viele Dinge gehen durch deinen Kopf, weißt du. Das ist nicht immer, du kommst in die Halle und du fokussierst dich jetzt. Du bist verletzt, aber du bist mit der Mannschaft. Nein, weißt du, wenn du in einer Gruppe zusammen bist, wenn du jeden Tag trainierst mit der Gruppe, dann bist du integriert, weißt du. Wenn du verletzt bist, bist du außerhalb dieser Gruppe und dann bist du nicht jeden Tag mit diesen Leuten zusammen, machst nicht diese Späße mit, mach, und dann bist du schon außerhalb, weißt du. Egal, du bist ein Teil dieser Gruppe, aber du bist nicht mit denen zusammen, weißt du. Und dann war es schwer für mich, da trainiere ich erstmal nicht mit denen, dann komme ich nur zum Spielen und klar, dann bin ich out of space. Irgendwann gucke ich und denke ich mir, was esse ich heute Abend, weißt du, was gibt's zum Essen oder so, weißt du. Das ist schwer, schwer, diese lange Zeit, wenn du verletzt bist, denkst du über andere Sachen nach.
Ja, ich kenne das selber noch, man fühlt sich irgendwie fremd, ne, wo man genau. Die alle kennt und man denkt irgendwie, aber eigentlich, warum bin ich überhaupt hier, so, das habe ich irgendwie immer so gespürt.
Genau, genau, schwierige Phase also.
Aber jetzt bist du ja wieder da und es war ein langer Weg für dich zurück. War der Weg denn zurück in diese Mannschaft, diese Saison für dich dann leicht?
Weißt du, wie ich das gemacht habe? Das kam über die Zeit her und ich wusste, was meine Position hier ist. Ich wusste, dass ich, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber so habe ich es ich gesehen, dass ich keine definierte Position in dieser Mannschaft habe für diese Saison. So habe ich es ich jetzt gesehen. Und ich wusste, dass ich jedes Training und jedes Spiel, egal wie viele Minuten, alles geben muss. Also wie ein Juniorspieler, weißt du, der erst in die Mannschaft kommt. So habe ich mich gefühlt und so war meine Mentality, weil ich weiß, Trainer kennt mich noch nicht, weil ich habe nicht das Beste ihm gezeigt. Deswegen weiß er noch nicht, was ich ihm geben kann. Und ich muss mich einfach von Tag zu Tag beweisen. So habe ich es angenommen und so habe ich von Tag zu Tag trainiert. Für mich war das Wichtigste, dass ich jeden Tag präsent bin, dass ich nicht jetzt komme und sage, ach, ich habe wieder etwas. Sondern ich muss jeden Tag präsent sein, jeden Tag trainieren und dann werden wir sehen, wo es mich bringt. Und wir sind jetzt am Ende der Saison und ich spiele ein gutes Basketball. Ich kann sagen, dass ich nur das Beste gemacht habe und wieder die Confidence von den Trainern und von allen bekommen habe.
Zwischendurch war das aber nicht so leicht, oder?
Nein, klar, es war nicht so leicht. Speziell in den Spielen, wo du gegen Real Madrid, Barcelona oder ich weiß nicht, wenn du in der Euroleague spielst, dann bekommst du keine Minute oder vielleicht bekommst du eine Minute oder zwei. Aber es war schwer, die ersten halbe Stunde nach dem Spiel. Aber wenn ich zu Hause bin, wenn ich darüber ein bisschen nachdenke, dann sage ich, okay, kein Problem, 2 Minuten heute, morgen werden es 4 sein, dann 6. Du darfst niemals vergessen, aus welcher Situation du rausgekommen bist, weißt du, weil ich habe gesagt, ich will präsent sein diese Saison. Jetzt, wenn du präsent bist, jetzt willst du 20 Minuten haben, das geht so nicht. Ich habe mich immer wieder nach hinten gepusht und gesagt, das alles ist okay. Mach dir keine Sorgen, die Saison ist lang.
Bist du jemand, der dann das Gespräch mit dem Trainerstab sucht, um da auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie dein Status ist? Oder bist du jemand, der klar darauf vertraut? Nee, ich mache meine Arbeit. Die wissen schon, was sie machen. Und ich verdiene mir das. Wenn ich gut genug bin, wenn ich wichtig genug bin für die Mannschaft, dann finde ich auch meine Rolle.
Eher das Letzte, was du gesagt hast, ist, ich bin eine Person, die sich immer, also egal welcher Trainer hier war oder egal welcher Verein, ich habe versucht, mich mit meiner Arbeit, meine Position zu bekommen. Also ich habe niemals, jeder Trainer, wenn du anrufst, würde dir sagen, er hatte keine gute Kommunikation so mit mir, weil ich bin einer der, ich bin Steinbock und ich bin eher geschlossener Typ und ich will zeigen, dass ich jetzt, was ich verdiene und ich habe nicht so viel. Klar, reden wir im Training, was man machen muss und so, aber ich wollte mich beweisen, dass ich, und wollte zeigen, was ich machen kann. Und die einzige Person, den ich ab und zu so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen kann, aber okay, den ich anrufen kann und wie mein älteren, ich weiß nicht, Bruder so fragen kann, ey, was meinst du, ich bin jetzt so down. Ich weiß nicht, was sie machen, ist Marco Pešić, den ich anrufen kann oder in sein Office gehen kann und fragen kann, sag mir etwas, was soll ich jetzt in dieser Position machen? Ich glaube, das, was meinst du? Und dann, er sagt mir ein paar Sachen, so wie ein älterer Bruder, weil ich bin schon 9 Jahre mit ihm, arbeite mir zusammen, 10 Jahre. Und ihn glaube ich, was er sagt. Und er sieht es halt von außen an und er kennt mich an, wie ich bin. Und er hilft mir da viel. Und auch speziell diese Saison, wo ich ein paar Mal zu ihm gegangen bin, hat mir sehr, sehr viel geholfen.
Ich glaube, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Also ich meine, in dem Geschäft, wo es ja auch wirklich um Leistung geht und wo jemand wie Marco ja auch locker sagen könnte, ja gut, der Nihat, also ich glaube, das war's. Ne? Der sitzt jetzt hier noch seinen Vertrag ab und dann holen wir einen neuen Mann. Also das ist, glaube ich, schon, da muss man schon Glück haben, wenn man jemanden hat, den man auch so fragen kann in dem Verein, für den man arbeitet.
Also ich ziehe meinen Hut und mein größter Respekt. Also für diesen Fall, nicht nur, klar, Marco ist der Head für die ganzen Verein, aber die alle Leute, wie du gesagt hast, nach 2 Jahren mit Verletzung, dann sagen sie, okay, wir holen einen anderen Spieler. Und da, dieses Gefühl hatte ich niemals, muss ich sagen. Ich hatte nur das Gefühl, dass die Leute auf mich warten und warten und warten und warten und wussten, dass ich irgendwann wieder komme. Und aus jedem Gespräch mit denen habe ich nur das Gefühl gehabt, dass sie in mich glauben. Und das hat mich nach vorne gepusht und ich bin nur dankbar für diesen Verein, dass ich so eine Situation erleben konnte, weil es könnte auch den anderen Weg gehen. Also dass sie sagen können, guck, nächste Saison planen wir ohne dich und das war's, danke für alles. Aber das war niemals so.
Hast du in der ganzen Zeit irgendwann mal wirklich ans Aufhören gedacht und gedacht, okay, das macht einfach alles keinen Sinn mehr?
Oh ja, ich habe immer wieder auf Aufhören gedacht. Ich habe gesagt immer, wenn es so weitergeht, dann quäle ich mich nicht. Also wieso soll ich mich quälen? Ich meine, von der finanziellen Seite habe ich keine Probleme. Ich muss jetzt nicht weitermachen. Und wenn ich mich nur wegen des Geldes quäle jetzt, dass ich in 2, 3 Jahren nicht gehen kann oder nicht Fußball spielen kann mit meinen Kindern, wieso mache ich das dann nur, dass ich ein bisschen mehr auf dem Konto habe? Das will ich nicht machen. Aber Gott sei Dank bin ich gesund und es ist nicht mehr diese Situation. Ich habe dieses Feuer in mir und ich will wieder gewinnen, ich will wieder präsent sein, Basketball spielen und wie ich vor kurzem gesagt habe, ich gehe auf das Spielfeld raus und ich will nur Basketball spielen. Ich denke überhaupt nicht mehr anderes nach.
Und du bist ja auch der Kapitän der Mannschaft. Das ist ja auch, glaube ich, jetzt, ist das eine Rolle, die du jetzt viel besser einnehmen kannst, als in der Zeit, wo du nicht gespielt hast?
Ehrlich gesagt, glaube ich, dass mir diese Kapitänrolle ein bisschen auch geholfen hat in dieser Situation. Wer weiß, was ich machen würde, wenn ich nicht diese Kapitänsbinde hatte. Was ich machen würde in den Situationen, wo ich nur 2 Minuten gespielt hätte. In ein Spiel oder überhaupt nicht gespielt hätte, würde ich jetzt zum Trainer gehen in sein Office und sagen, hey, guck, was machst du da oder so etwas. Und ich glaube, dieser Kapitänsbinde hat mich immer nach hinten geschoben und gesagt, okay, warte mal ab, du bist etwas anderes in dieser Mannschaft, du bist schon 9 Jahre hier, du musst anders reagieren und es geht nicht hier nur um dich, also es geht hier und es ist etwas anderes hier. Ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, immer wieder, wo ich in schwierigen Situationen bin, dass man nicht individuelles gucken muss, sondern jetzt in dieser Phase auch, dass die Mannschaft funktioniert und dass man am Ende mannschaftlich Erfolg hat.
Bist du denn Kapitän, der dann wirklich auch so versteht, dass du so ein Bindeglied bist zwischen Trainerstab und Team? Also bist du ein sehr präsenter Kapitän, der auch versucht, so eine Strömung in der Mannschaft irgendwie rauszufiltern und dann auch mal mit Spielern zu sprechen? Oder machst du das anders?
Nein, also als sie mich gefragt haben vor ein paar Jahren, willst du Kapitän sein? Ich habe gesagt, ja, aber nur unter einer Bedingung, dass ich bleibe, wie ich bin. Also ich war niemals der Lauteste, niemals der Kommunikativste. Zwischen dem Trainerstab und den Spielern, wie ich dir gesagt habe, habe ich fast keine Kommunikation. Ich mache mein Ding. Was ich geben kann, ist, ich kann jeden Tag arbeiten, also dass die Spieler sehen, wie man arbeiten soll, wie man diesen Verein respektieren soll, weil ich glaube, für mich bedeutet dieser Verein also einfach alles. Wenn Marco kommen würde und sage, guck, wir brauchen Blut, würde ich sagen, welche Hand willst du? Also jetzt in diesem Moment, das kann ich den Spielern präsentieren und klar auch auf dem Spielfeld, wenn es ein bisschen so eng wird, kann ich ein bisschen auch lauter sein. Aber dass ich jetzt einen Polizisten jetzt hier spiele von Tag zu Tag und gucke, was jemand angezogen hat oder was jemand gesagt hat, und wir sind hier alle Männer mit Familien, und ich glaube, jeder muss Respekt für seinen Job zeigen. Und aber ich werde diesen Verein repräsentieren in den besten möglichen, wie man sagt, bestmöglichen
Art und Weise. Einfach,
way. Ne? Art und ja. Weise, genau, wie man es kann. Also das werde ich machen.
Da gab es ja dann im Zuge von Corona, glaube ich, auch eine Aufgabe für dich als Kapitän, die auch nicht so alltäglich ist. Ne? Es ging ja darum damals, ne, ist gut ligaweit und wahrscheinlich auch weltweit, es ging darum, aber beim FC Bayern natürlich, verzichtet man als Mannschaft jetzt auf Geld, ne, um auch dem Verein so ein bisschen finanziell zu helfen. Und da hast du, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle eingenommen, um das so in der Mannschaft zu kommunizieren.
Das war eine schwierige Phase. Weißt du, wenn die erstmal Corona-Krise, was ist das? Wie soll man damit umgehen? Dann kommt der Verein und fragt nach Geld, und dass wir jetzt haben wir auf einmal Geldprobleme. Was ist denn das? Weißt du, du bist jetzt gewohnt, jeden 28. dein Geld ist auf deinem Konto, du musst überhaupt nicht gucken. Das war eine schwierige Phase, und dann auch mit den Spielern zu reden, guck, das war schwer, aber was ich machen konnte, ist das, was ich dir gesagt habe. Ich konnte ein Vorbild sein und sagen, guck, kein Problem, ich gebe meine Summe hier für den Verein. Wenn jemand will, kann mich verfolgen. Wenn jemand nicht will, das ist seine eigene Entscheidung. Und erstmals haben wir es mit mannschaftlich gemacht. Als am Ende der Saison, wo die Bubble war, haben wir es mannschaftlich gemacht. Die nächste Saison haben wir es individuell gemacht, weil ich wollte rausgehen wie ein Individueller, weil für mich bedeutet der Verein mehr als für einen Spieler, der gerade gekommen ist. Mhm. Und ich wollte meinen Antrag für diesen Verein machen, und weil ich spüre einfach etwas mehr für diesen Verein. Und dann habe ich geholfen, klar. Und das war das Mindeste, was ich machen konnte in diesen Zeiten. Also das Mindeste.
Das hast du ja schon sehr, sehr oft gesagt, was der FC Bayern Basketball bedeutet. Aber das ist ja in der Regel, wenn man so auch im europäischen Basketball schaut, so Euroleague-Level und so, ist es ja oft nicht so. Es gibt ja ganz wenig Spieler, die so lange bei einem Verein sind, wie du es jetzt beim FC Bayern warst. Und davor hast du ja auch einige Stationen gehabt, sicherlich, weil du auch verliehen wurdest etc. Aber warum ist der FC Bayern jetzt dieser Verein, der dich so mitnimmt und catcht, wo du all die Sachen gemacht hast, die du gerade beschrieben hast? Warum hast du das nicht für die Vereine vorher gemacht? Was macht... Weil es jetzt klingt irgendwie so blöd, aber das hier so auf der FC Bayern Podcast ist, aber was macht diesen Verein so besonders, dass Nia Djedovic so dafür lebt?
Ich weiß nicht, ich glaube, hier habe ich mich gefunden. Also ich war mit 17 Jahren bin ich aus meiner Heimat Bosnien-Sarajevo nach Barcelona gegangen, und dann war ich hier ausgeliehen, da ausgeliehen, Roma, Galatasaray, Alba Berlin. Da bin ich nach München gekommen, hatte einen Jahresvertrag, Option auf zwei weitere, und wollte nach den einen Jahren gehen, weil ich war es mir gewohnt, nach einem Jahr oder zwei Jahren wieder zu gehen und wieder etwas Neues zu probieren. Und da habe ich verlängert, und dann habe ich hier diese Familie gespürt von den Trainer Pešić, von Assistant Trainer Mutapčić und von Marco auch hier. Dann habe ich diese familiäre Atmosphäre hier gespürt in diesem Verein, und für mich wieder zurückzukommen hier, wo ich aufgewachsen bin, meine ersten 7 Jahre in München, und dann habe ich etwas da gespürt, und dann hat es etwas nur so gemacht, und dann ich kann dir das nicht beschreiben, also das ist keine Floskula, oder dass ich jetzt etwas in den Augen vor den Fans, dass ich etwas jetzt sagen will, okay, ich bin etwas Besonderes. Also das ist nur mein Gefühl, was ich für diesen Verein spüre. Wenn sie morgen kommen und sagen, guck, es geht nicht mehr so weiter, du bist nicht mit diesem Spieler, kein Problem, weißt du, aber ich kann mich in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles für diesen Verein gegeben, egal ob es hier oder da war, aber ich würde gerne hier auch weitermachen.
Was treibt dich denn, weil du bist 32, ist ja eigentlich auch kein Alter für einen Basketballer, was treibt dich denn an, überhaupt noch Basketball auf diesem Level zu spielen und dich durch die ganzen Verletzungen durchzuarbeiten und so? Weil du hast schon Meisterschaften gewonnen, wie gesagt, finanziell gibt es auch wahrscheinlich nicht den Riesenanreiz mehr, so gut wie es mit dir gelaufen ist in den letzten Jahren. Aber warum gehst du jeden Tag zur Arbeit und warum quälst du dich dadurch und warum willst du wieder der Nia Djedovic auf dem Basketballfeld sein, der du mal warst?
Mal gucken, es gibt viele Dinge, die einen Sportler reizen. Also klar, das Größte, was man gewinnen kann, sind Titel. Aber wenige Prozente von den Spielern haben die Möglichkeit, Titel zu gewinnen. Ich hatte die Möglichkeit und ich habe Titel zu gewinnen. Klar, will man jede Saison Titel gewinnen. Aber dieser Reiz, wo du durch die 10 Monate mit der Mannschaft oder individuell mit dir selber kämpfst oder mit der Mannschaft gegen etwas anderes kämpfst, das ist etwas, das man überhaupt nirgendwo in einem anderen Job hat. Nur durch diese Verletzung, dass ich dir gesagt habe, dieser Kampf mit dir selber, diese hoch und runter, dein Pushen bis zum Maximum, dein Körper pushen, wo du sehen kannst, wo dein Maximum ist. Immer wenn du denkst, okay, ich kann nicht mehr, Tränen hier, Tränen da, und dann kommt von irgendwo wieder dieser Schub und du gehst immer weiter und immer weiter. Das ist etwas, wo der dir Sport geben kann dieses Erlebnis, also das pusht mich einfach, mal zu sehen, wo mein Körper, wo meine Familie, wo mein Leben, bis zum Maximum, weißt du, ich will jetzt nicht, okay, ich weiß, irgendwann muss man ja aufhören, und dieses Leben, das wir leben, ist kein normales Leben, man muss in dieses normales Leben reingehen, und es wird schwer, aber diesen Reiz will ich erleben bis Maximum, bis ich kann, also ohne Probleme spielen kann. Also bin ich nicht dumm und jetzt ohne Beine zu spielen oder durch die Verletzung, das werde ich nicht machen, aber bis ich mich wohlfühle, will ich das machen.
Glaubst du, dass du jemand sein wirst, der mit 45, 50 noch irgendwie freizeitmäßig Basketball spielt?
Keine Chance. Wenn ich aufhöre, dann würde ich den Ball sicherlich nicht mehr in die Hand nehmen. Das ist etwas, das ich mir gesagt habe und das wird auch so passieren. Ich werde, bis ich Basketball spiele, werde ich die Zeit genießen. Wenn ich aufhöre, dann etwas anderes.
Wie hat dich denn, wir haben dich die letzten 10 Jahre, weil du schon gesagt hast, du hast dich gefunden beim FC Bayern. Wie haben dich diese 10 Jahre verändert, so als Mensch? Also war der Niat, der vor 10 Jahren zurückkam nach München und beim FC Bayern angefangen ist, ist das ein anderer, als der jetzt hier vor mir sitzt?
War komplett anderer Mensch. Komplett anderer Mensch. War wichtig. Ich kam hier, ich wollte nach einem Jahr wieder wechseln. Und dann, ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl, okay, in einem Platz bleiben, etwas hier machen, Familie, Leute, Freunde machen. Dieses Gefühl hatte ich nicht, weil überall, wo ich war, war ich 10 Monate, dann bin ich gegangen. Hat mein Bestes gegeben. Ich war Scorer immer, hat mein 10-12 Punkte im Schnitt gemacht und dann bin ich wieder gegangen, neuer Vertrag. Hier habe ich diese familiärische Atmosphäre, Freunde gewonnen, Familie gemacht, 2 Kinder sind in München geboren. Ich bin ein komplett anderer Mensch. Dann Kapitän geworden, meine Perspektive verändert, gesehen, dass es nicht nur um individuelle Qualität ist, sondern auch Teamqualität und ja, komplett anderer Mensch bin ich geworden in diesen 10 Jahren.
Welche Rolle hat dein Glaube bei dieser ganzen Transformation gespielt? Wenn du sagst, du bist praktizierender Moslem, hat das auch irgendwie geholfen, in den letzten Jahren auch diesen Weg zu gehen, diesen Reifeprozess durchzugehen?
In diesen letzten 2 Jahren sehr viel. Also da habe ich mich auch komplett verändert. In mir ist etwas passiert, wo ich mich ein bisschen mehr an den Glauben orientiert habe. Und auch angefangen habe, 5-mal am Tag zu beten. Und das hat mir geholfen, weil ich habe gesehen und ich habe mich gefragt, also wie in jeder, ob es jetzt Islam ist oder katholisch oder ich weiß nicht wer, orthodox, da fragst du dich, du machst halt alles, was du machen kannst. Okay, du gehst Therapie, du machst hier Massage, da. Aber es klappt nicht einfach, weißt du. Dann fragst du dich, was kann ich noch machen? Weil Gott schickt dir Signale, weißt du, über das, über Verletzungen, guck ein bisschen langsamer in dein Leben, nicht so schnell, weißt du, sondern dann habe ich alles das wie ein Zeichen gesehen, dann habe ich angefangen und dann habe ich mich gefunden und dann hat alles Schritt für Schritt. Ich sage jetzt nicht, Das ist für jemand würde sagen, okay, aber das ist nicht wegen, dass du angefangen hast zu beten, aber für mich ist es, weißt du. Und du hast mich das gefragt, aber ich glaube, meisten Leute auch die in diesem Fall jetzt wissen nicht, dass ich 5-mal am Tag bete. Aber das ist etwas für mich selber und ich forciere das nicht über, dass ich jetzt erzählen muss. Jeder soll sich alleine finden in seinem Leben, wo er sich wohlfühlt, ob es jetzt der Glaube ist an Gott oder etwas anderes, ist mir egal. Ich habe mich da gefunden, ich fühle mich da wohl und das ist etwas, was mir geholfen hat. So würde ich dir sagen.
Gibt es ein bestimmtes Gebet oder irgendwas, eine Geschichte, die dir sehr hilft, wo du sagst, dass wenn ich jemandem, der Islam nicht kennt oder der mich nicht kennt und meinen Glauben nicht kennt, wenn es eine Sache gibt, dem ich ihm erzählen würde, die mir sehr geholfen hat, gibt es da sowas?
Ein Gebet jetzt speziell, das ich dir sagen würde, es gibt viele, aber das mich jetzt ein Gebet verändert hat, nicht, sondern nur die Art und Weise auf das Leben zu gucken. Und wenn du eine Retrospektive machst, wo du die Fehler gemacht hast, dann sagst du, okay, ja, damals habe ich das nicht gesehen, weißt du, und jetzt sehe ich das. Erstmals das Leben zu schätzen, weißt du, dass du von den einfachen Dingen anfangen musst, nicht alles im Leben zu haben. Man kann nicht alles im Leben haben, weil wenn es dir gut geht, dann vergisst du an Gott, dann vergisst du an alles, weißt du. Man geht nur zu Gott, man wendet sich nur an Gott, wenn es dir schlecht geht. Das machen alle, weil niemand wird sagen, okay, danke dir, vieler Gott. Wenn es dir gut geht, niemand wird sagen, danke dir, lieber Gott, es geht mir gut, sondern nur, wenn es schlecht geht, oh, kann es bitte, dass du mir jetzt hier hilfst. Wenn du mir jetzt hier hilfst, ich sag dir, weißt du, und so ist es bei mir auch passiert. Und ja, ich versuche von Tag zu Tag mich zu ändern und dann die kleinen Dinge, die familiären Dinge, die von Schritt für Schritt zu gehen und alles.
Ja, lass uns doch, bevor wir gleich noch über die Serie, müssen wir auch noch sprechen, über Bonn, aber lass uns kurz darüber reden, was für dich jetzt der nächste Schritt ist, denn ich meine, ich glaube, dein Vertrag läuft ja aus am Ende des Jahres, wenn ich, nee, nächste Saison läuft Vertrag aus, oder?
Ja, nächste Saison.
Genau. Dann bist du 10 Jahre beim FC Bayern gewesen. Ich glaube, keiner hat mehr Spiele gemacht bis jetzt, keiner hat mehr Punkte gemacht als du für den FC Bayern. Was kommt danach? Also kannst du dir vorstellen, nochmal zu verlängern? Ich meine, es ist noch lange hin, aber ist das so, nach all dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich deine Top-Priorität, wenn weiterspielen, dann beim FC Bayern?
Ja, also wenn es Stand der Dinge jetzt, wie ich mich jetzt fühle, würde ich klar verlängern. Wenn du mich für Deutschland fragst, nur der FC Bayern, klar. Ich würde auch hier aufhören, da hätte ich keine Probleme. Das wäre auch mein Traum, dass ich auch in der SAP Arena spiele.
Ja.
Weil seit meinem ersten Jahr hier spricht man von der neuen Halle. Man musste, damals wusste man auch noch nicht, wo, wann, was. Jetzt weiß man wo und wann. Und das würde ich auch gerne erleben und ich würde gerne hier auch meine Karriere beenden machen und diesen Kreis schließen. Das wäre für mich eine Krone. Also.
Ja, ich bin mir relativ sicher, dass du dann auch dein Trikot unter die Decke des SAP Garden ziehen kannst.
Eher würde ich, dass man es hier in Audidom macht. Weil
oder wenn da keiner mehr spielt, dann sieht es ja keiner. Weißt du, was ich meine?
Ah ja, das schon. Dann ist SAP.
Ist es denn für dich klar, dass du dann auch in München bleibst nach der Karriere?
Ja. Ich bleibe hier in München. Meine Familie fühlt sich hier wohl. Die Kinder finden sich wohl. Denn der Ältere wird jetzt in diesem Jahr auch in die Schule anfangen zu gehen. Deswegen planen wir auch das Leben hier in München.
Das klingt jetzt alles total reif und total durchdacht und total erwachsen. Du bist auch über 30, das sollte man auch annehmen, dass du erwachsen bist. Aber du hast vorhin schon gesagt, dieser Übergang dann vom Sportlerleben ins richtige Leben, hast du es genannt. Das ist für viele Sportler einfach nicht leicht. Man sagt auch so gerne, so ein Sportler stirbt zweimal. Einmal, wenn er als Mensch stirbt und einmal, wenn er als Sportler halt dann stirbt. Das geht nicht weiter. Hast du denn schon eine Idee und einen Überblick, was nach diesem, sagen wir es mal, martialisch, diesem ersten Tod für dich kommt?
Ehrlich gesagt, man kann sich auf diese Situation nicht vorbereiten. Also, man kann alles versuchen, nachzudenken, was man machen würde, dies, das, bla bla bla. Aber ich glaube, man muss abwarten. Man muss sich Zeit nehmen nach der Karriere. ich weiß nicht, paar Monate, um zu sehen, was du machen willst, weil man kann nicht jetzt, ich würde das nicht machen, dass ich jetzt nach der Ende der Karriere nächsten Monat anfangen würde, irgendwo hier zu arbeiten, irgendwo in der Jugend oder das würde ich nicht machen. Also ich würde abwarten, um zu sehen, was mich reizt, wo ich mich sehe. Ich würde nichts forcieren. Klar würde ich irgendwas mit der Schule machen, dass ich da etwas lerne über Business, über Marketing, Sport, Management. Auch vorbereiten, dass ich auch das habe. Aber was ich machen würde, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich würde mir sicherlich Zeit nehmen, um zu sehen, wo ich mich sehe.
Und doch, da ist ja, was Sport, Business und Marketing angeht, ist ja auch Marco ein guter Ansprechpartner, bei dem ist das ja damals ähnlich gelaufen.
Mal sehen, ja.
Lass uns kurz auf die Serie mit Bonn schauen. Am Samstag geht es ja los, dann auswärts. Was ist denn der Schwerpunkt gewesen? Ich muss jetzt hier nicht die ganze Taktik ausplaudern, aber von Coach Trinchieri, wenn er mit euch über die Bonner gesprochen hat.
Ja, wir hatten jetzt ein paar Trainingseinheiten, ein paar Videoanalysen, uns vorzubereiten. Und wir werden sehen, wie er sagt, und da hat er recht. Man muss erst in die Serie reinkommen, also das erste Spiel spielen, um zu sehen, wo du bist. Und dann kannst du etwas verändern oder etwas besser machen, und man wird sehen. Also Bonn hat uns ist ein Gegner, der uns einmal geschlagen hat mit 30 Punkten in Bonn. Hier haben wir gewonnen. Eine Mannschaft, die sehr aggressiv spielt. Man kennt das von dem Trainer, der schon letztes Jahr in Karlsheim gewesen war. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir unser Spiel spielen und unser Euroleague-Niveau zeigen, wie wir das in der Serie gegen Kreis angezeigt haben. Die Defense muss stimmen. Und dann, glaube ich, werden wir keine größeren Probleme haben. Klar, Bonn hat individuelle Qualität mit dem Jackson Cartwright, der überragend gespielt hat, ja, in der ersten Serie gegen Hamburg. Ein Spieler, wo wir einen Fokus da extra setzen müssen. Und andere auch. Aber ich glaube, mit unserer Defense, mit unseren Size, mit unserer Größe, die wir haben, können wir das, glaube ich, schon korrekt machen.
Ja, ihr werdet natürlich auch wieder viel switchen, denke ich mal. Aber es ist Nick Weiler-Babb dann so der Erste, der sich dann mit dem Liga-MVP, sei ja Jackson Cartwright geworden, der sich um den kümmern wird?
Ich glaube schon, er ist der Erste. Dann haben wir noch ein paar Spieler, die auf ihn sich abwechseln würden. Er ist kein einfacher Spieler, er spielt über 30 Minuten. Also muss man da schon ein paar Spieler auf ihn wechseln, und man muss ihn auch attackieren, aber Das dürfen wir nicht vergessen. Und ja, ein paar Systeme haben wir. Wir kennen schon den Trainer Trinchieri. Wir haben 5, 6 Systeme bereit.
Und was natürlich auch, wahrscheinlich auch geil ist für dich, denke ich, weil ihr spielt in Bonn und das ist, glaube ich, das erste Aufeinandertreffen in den Playoffs zwischen Telekom und dem FC Bayern. Aber du hast ja sicher auch schon mal da gespielt. Da geht es halt gut ab, sowas, was die Fans angeht am Hartberg. Freust du dich darauf? Also bist du einer, der einfach sage, klar, ich will das, dass da die Arena erstmal laut ist. Wenn wir sie dann leise kriegen, wenn wir sie mit 20 gewinnen, ist auch gut, aber es soll erstmal laut sein. Also freust du dich da drauf?
Ja, ich freue mich drauf. Man muss sagen, die Atmosphäre in Chemnitz war auch sehr, sehr gut. Eine richtige Basketball-Atmosphäre. Also die Serie war richtig schön zu spielen. Erstmal hier bei uns, Fans waren auf dem Niveau, wie wir uns gewohnt sind, und dann eine spektakuläre Atmosphäre in Chemnitz. Ich glaube, das wird auch so in der Serie gegen Bonn sein. Unsere Fans werden auch sicherlich eine gute Atmosphäre hier machen, und es wird sicherlich für jeden Spieler ein Traum, rauszugehen und zu spielen.
Ja, genau. Ich glaube, Samstagabend 20:30 geht's los, auf Magenta natürlich, sowieso live, aber auch Sport 1. Ist denn der Titel dieses Jahr ein Muss für euch? Vielleicht das nochmal abschließend hier. Ist das das große Ziel und muss der erreicht werden, damit das eine erfolgreiche Saison wird, aus seiner Sicht?
Boah, das ist etwas, das wir alle wollen, glaube ich. Wir müssen uns zuversichtlich sein, dass wir mit unserem Namen auch in unserem DNK haben, dass wir für Titel spielen, und das ist etwas, was wir wollen. Ob es jetzt reichen wird, ich hoffe schon. Man weiß nie in dieser Playoff-Serie mit den Verletzungen, du kennst auch letzte Saison, was passiert ist. Man muss vorsichtig sein. Hoffentlich bleiben wir alle gesund. Wenn wir alle gesund bleiben, dann glaube ich, dass wir sehr, sehr hohe Potenzial haben, um den Titel zu holen. Aber mal sehen, was passiert wird. Wir müssen von Spiel zu Spiel und von Serie zu Serie gucken. Und wenn wir es spielen wie gegen Chemnitz und wenn wir dieses Euroleague-Niveau haben, dann hab ich überhaupt keine Sorgen. Also da bin ich mir wie Kapitän zuversichtlich, dass wir bis zum Ende gehen.
Genau, aber jetzt erstmal Halbfinale. Und bevor ich jetzt entlasse, muss ich dir noch die, also muss ich nicht, also ich will ja natürlich auch die Baywa-Schnellfragerunde Fragen stellen, denn die Baywa steht ja für Zusammenhalt. Und die erste Frage vom Hauptsponsor ist, welcher ist denn dein schönster Moment beim FC Bayern Basketball?
Schönster Moment, viele schöne Momente, aber einer, ein schöner Moment, vielleicht der erste Moment von FC Bayern, wo wir den Titel 2014 in Berlin gewonnen haben. Sagen wir so, das ist der schönste Moment. Das war für den Verein und für alle Leute hier, für Office, kann mich noch erinnern. Alle waren da aus dem Office, ich weiß nicht wie viele, 50 Leute waren aus dem Office, unsere Fans waren da, also 50 Leute klingt wenig, aber für uns war es sehr viel. Und dann doch in Berlin zu gewinnen, die waren die klaren Favoriten und ich habe nicht gespielt, ich habe mir den Finger gebrochen, aber es war ein unglaubliches Spiel, wo Steffen Hamann 2-3 getroffen hat. Und das war ein exemplarisches Spiel.
Ja, und muss man natürlich auch zusagen, in jedem Spiel, wo Steffen Hamann 2-3er trifft, ist es ein besonderer Tag.
Da gewinnt man etwas.
Die zweite Frage ist, was empfiehlst du denn den neuen Spielern im Team, wenn die zum ersten Mal nach München kommen? Also was sagst du denen, ey, da musst du auf jeden Fall hingehen oder das musst du auschecken in München?
Was sage ich denen? Erstmal sage ich denen, dass sonntags hier nichts arbeitet.
Alles zu ist.
Alles ist zu. Und erstmal das, nach 8 Uhr kann man nichts kaufen und das nicht, dass es viel Feiertage gibt. Da muss man aufpassen.
Okay, dann die letzte Frage. Da bin ich gespannt, weil das kann ich dann das nächste Mal in München mit Flamme abchecken. Wo gibt es denn das beste Schwabschischi in München?
Ich weiß nicht, ob man reklamieren.
Klackerts-Reklame machen, natürlich.
Ja, aber für mich schwer mit Cevapcici. Also das muss man erst sagen, weil jeder Restaurant für sich sagt, dass er die besten Cevapcici hat. Mhm. Aber für mich sind die besten Cevapcici in Mosacher Paradies bei meinem Freund Asmir. Und für mich also die besten Cevapcici in München.
Mosacher Paradies, das schreibe ich mir direkt auf. Nächste Woche bin ich auch schwer da. Ja, vielen, vielen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Viel Glück natürlich in der Halbfinalserie gegen Bonn. Und dann freue ich mich, wenn wir uns mal persönlich dann sehen in München.
Vielen Dank. Danke dir. Es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es klappt, dass wir uns sehen. Und klar, in der nächsten Zeit, dass wir auch sehr viele Spiele gewinnen und auch Titel, hoffentlich.
Das wollen, glaube ich, alle zuhören. Hau rein, ciao. Das war sie, die 16. Folge der zweiten Staffel von Open Court Powered by Baywa. Wir hoffen, dass euch dieser Podcast gefallen hat und dass ihr am Samstag um 20.30 Uhr live bei Magenta Sport oder Sport 1 dabei seid. Lasst uns gerne eine Rezension da, zum Beispiel bei Apple Music und Spotify. Empfehlt den Podcast weiter und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns eure Anregung an opencourt@fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.